Ja, von meiner Seite auch noch ein herzliches Willkommen hier bei Kirche am Start. Mein Name ist Marie und ich darf mit euch heute ein sehr spannendes Thema aus der Bibel besprechen. Wir haben momentan eine Predigtreihe, die nennt sich Kirche anders als du denkst. Und letzte Woche haben wir uns einen Bibeltext angeschaut aus der Apostelgeschichte 2, in der verschiedene Aspekte der christlichen Gemeinschaft beschrieben werden. Also was haben Christen früher getan, als sie Gemeinschaft miteinander hatten? Und heute wollen wir uns nur einen Aspekt von dort anschauen, nämlich das Thema Gebet. Aus Vers 42, dort heißt es nämlich, dass wann immer die Christen zusammen waren, und das war jeden Tag, entweder in ihren Häusern oder im Tempel, dass sie miteinander beteten, dass sie voll Freude und voll Jubel waren. Und ich muss sagen, als ich das las, fragte ich mich, wie ich das denn in meinem eigenen Leben aussieht. Und ich kam zu dem Fazit, dass Gebet mit Sicherheit eine wichtige Rolle spielt. Aber ich war mir auch nicht ganz sicher, ob es wirklich so eine wichtige Rolle in meinem Leben einnahm. Manche von uns, und ich zähle mich durchaus dazu, manche von uns tun sich mit dem Beten schwer. Ein kurzes Gebet irgendwie runterzurattern, das schafft jeder von uns. Aber Gebet als etwas zu erleben, wo wir wirklich tiefe Gemeinschaft mit Gott haben, Gebet als etwas zu erleben, was nicht ein Monolog ist, also nur ich rede, sondern ein Dialog, ein Gespräch mit Gott, das fällt vielen von uns nicht so leicht. Ein Freund von mir beispielsweise, der konnte wirklich den ganzen Tag beten. Und er hatte so richtig viel Spaß dabei. Und dann habe ich mich gefragt, kann es vielleicht einfach sein, dass es manche Christen gibt, die so eine extra Begabung fürs Beten haben? Das sind die Leute, die wirklich den ganzen Tag beten können, denen auch ständig noch was Neues einfällt, die Gebete sprechen, die so schön formuliert sind und man hat das Gefühl, ja, die bewegen wirklich was. Und andere Leute haben diese Gabe vielleicht nicht. Die können nicht den ganzen Tag beten, die wissen schon nach 2 Minuten nicht mehr, was sie noch beten sollen, oder die können nicht so schön formulieren und irgendwie ist es langweilig oder man hat das Gefühl, die Gebete reichen gerade bis zur Zimmerdecke. Und als ich das feststellte, dachte ich, na gut, wenn das so wäre, dann könnten wir Beten doch denen überlassen, die auch die Begabung dafür haben. In unserer Gesellschaft arbeiten wir ja sehr gerne kompetenzorientiert. Und so dachte ich, sei dann doch die beste Lösung, das Beten denen zu überlassen, die es auch wirklich können. Denn, so dachte ich, beten kann man doch nicht lernen, oder? Und selbst wenn man es lernen könnte, warum um alles in der Welt sollte ich mir die Mühe machen, es zu lernen? Was ist denn Beten überhaupt? Was bringt das und wozu ist es da? Damit wollen wir uns heute beschäftigen. Die Jünger Jesu, die damals mit ihm unterwegs waren, die waren fest davon überzeugt, dass man beten lernen kann. Ihr großes Vorbild für Gebet war Jesus Christus selbst. Jesus hat sich ganz oft zurückgezogen, die Stille gesucht und hat gebetet. Und einmal, in Lukas 11 wird es berichtet, haben die Jünger miterlebt, wie Jesus betete. Und sie waren so begeistert, dass sie daraufhin zu Jesus sagen, Jesus, bring uns bei, so zu beten wie du. Irgendwas an Jesu Gebet muss so faszinierend gewesen sein, dass die Jünger gesagt haben, bitte Jesus, das wollen wir auch können, bring uns das bei. Und Jesu Antwort war nicht, Freunde, sowas kann man noch nicht lernen, entweder man hat's oder man hat's nicht. Sondern seine Antwort war, okay, ich bringe euch bei, zu beten, was es heißt, zu beten. Und er fängt an mit einer Einleitung, in der er sagt, was Gebet nicht sein soll. Und dann betet er ein Gebet, was manche von uns sehr gut kennen. Wir nennen es das Vaterunser. Wir wollen jetzt gemeinsam anschauen, was Jesus denn sagt. In Matthäus 6, 5 bis 13, ich habe die Luther-Übersetzung. Ihr könnt gerne in euren Bibeln auch mitlesen, nur dass die meisten von uns kennen das Vaterunser nach der Luther-Übersetzung. Darum das hier an der Wand. Jesus sagt, und wenn ihr betet, sollt ihr nicht sein wie die Heuchler, die gerne in den Synagogen und an den Straßenecken stehen und beten, um sich vor den Leuten zu zeigen. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon gehabt. Wenn du aber betest, so geh in dein Kämmerlein und schließ die Tür zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird's dir vergelten. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht viel plappern wie die Heiden, denn sie meinen, sie werden erhört, weil sie viele Worte machen. Darum sollt ihr ihnen nicht gleichen, denn euer Vater weiß, was ihr bedürft, bevor ihr ihn bittet. Darum sollt ihr so beten. Unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt. Dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. So kennen wir das Vaterunser. Schauen wir uns zunächst einmal die Anfangsworte von Jesus an. Jesus sagt ganz deutlich, Gebet bedeutet nicht, irgendwelche leeren Worte zu sprechen, meinetwegen fromme Worte, Worte, die sich so richtig schön anhören, die aber eigentlich nichts bedeuten, die wir nicht ehrlich meinen, die eigentlich nur unsere eigene Redegewandtheit in den Mittelpunkt stellen soll. Das soll Gebet nicht sein. Wir denken oft, beten ist, wir hängen irgendwelche Phrasen aneinander, die irgendwie geistlich klingen. Aber das ist es nicht. Jesus sagt ganz deutlich, Gebet soll persönlich sein. Persönliche Worte, ernst gemeinte Worte. Und wir sollen uns dabei nicht zur Schau stellen, denn Gott sieht in das Herz. Gott sieht, was verborgen ist. Gott sieht, ob wir die Worte, die wir sprechen, so meinen oder ob wir sie nicht so meinen. Jesus macht ganz deutlich, Gebet ist etwas Persönliches. Es geht nicht darum, irgendwelche Worte zu plappern. Und so hat es mich zunächst überrascht, dass er uns nach dieser Einleitung, wo er sagte, dass wir nicht einfach irgendwas plappern sollen, dass er uns dann das Vaterunser gibt und sagt, und darum sollt ihr so beten. Denn das Problem mit dem Vaterunser ist für die, die es kennen, doch, dass wir es so gut kennen, dass wir die Worte eigentlich schon gar nicht mehr hören. Es sind nicht unsere eigenen Worte, sondern es sind vorgegebene Worte und es ist gar nicht so leicht, sie selber mit Leben zu füllen. Wenn wir nicht einfach irgendwelche Worte plappern sollen, warum dann das Vaterunser mit seinen doch recht fromm klingenden Phrasen? Und ich bin zu der Überzeugung gekommen, dass es beim Vaterunser gar nicht so stark darum geht, dass wir es auswendig lernen und einfach aufsagen sollen, wenn wir nicht genau verstehen, was wir denn da eigentlich sagen, sondern dass es als eine Art Gebetsvorlage dienen soll. Ein Gebet, an dem wir unsere selbstformulierten Gebete orientieren können. Und darum wollen wir uns jetzt auch jeden Aspekt aus diesem Vaterunser anschauen. Und da ihr alle wisst, dass die Predigten nicht zu lange dauern sollen, müsst ihr mir verzeihen, wenn ich nicht auf jeden Aspekt im Vaterunser eingehen kann. Ihr dürft mich aber gerne nach dem Gottesdienst noch ansprechen, wenn irgendwas unklar ist. Und wir wollen anfangen mit dem ersten Satz, unser Vater im Himmel. Und ich habe gedacht, das ist eigentlich die wichtigste und schönste Aussage aus dem ganzen Vaterunser. Denn es ist eine Anrede. Am Anfang steht eine Anrede und nicht sofort eine Bitte. Und es ist nicht irgendeine Anrede. Es ist nicht Gott, du mein Schöpfer, sondern es ist etwas so Persönliches. Gott, mein Vater. Und ich glaube, dass es das ist, was Jesu Gebete so einzigartig hat sein lassen, dass die Jünger gesagt haben, wir wollen so beten können wie du. Denn es war einzigartig. Zuvor hat niemand Gott als den Vater angesprochen. Seien wir ehrlich, es ist gar nicht so schwer, irgendwelche fromm klingenden Sätze aneinander zu reihen. Aber mit Gott, den wir nicht sehen können, so zu reden wie mit einem liebevollen Vater, das ist viel, viel schwerer. Und so verstehe ich diese Anrede als Einladung, am Anfang eines Gebetes erst einmal zur Ruhe zu kommen und nicht einfach drauf loszuplappern. Weil wenn wir einfach sofort drauf losplappern, dann schweifen sie oft unsere Gedanken ab oder sie werden oberflächlich oder wir reden mit Gott eher wie mit einer Art Geschäftspartner. Guck mal, wie brav ich heute war, gibst du mir dafür dann das und das. Wenn wir unser Gebet anfangen mit unser Vater im Himmel, dann richten wir uns erst einmal auf Gott aus. Dann wird uns bewusst, mit wem wir hier reden, mit unserem Vater. Uns wird bewusst, wer wir sind, nämlich seine Kinder. Und dann wird Gebet eher wie ein Zwiegespräch zwischen Vater und Kind. Nun weiß Jesus, dass man sehr leicht am Anfang eines Gebetes lieber Gott sagen kann und dann folgt ein Gebet, das eher so aussieht, als würde man dem Weihnachtsmann eine Wunschliste vorlesen. Soll heißen, man kann die Anrede am Anfang benutzen und trotzdem ein Gebet folgen lassen, was nicht viel damit zu tun hat, dass man mit seinem Vater redet. Und so überrascht nicht, dass die erste Bitte im Vaterunser heißt, dein Name werde geheiligt. Nun ist das Wort heilig etwas, was wir nicht besonders häufig benutzen heutzutage. Es bedeutet so viel wie vollkommen. Und wir fragen uns vielleicht, warum sollen wir sagen, Gott, dein Name soll irgendwie heilig werden, weil eigentlich sollte sein Name doch schon heilig sein, oder? Und ich glaube nicht, dass wir damit sagen, Gott, es wird höchste Zeit, dass dein Name ein bisschen vollkommener werden möge, sondern was ich eigentlich damit ausdrücke ist, dein Name, Gott, ist vollkommen, aber mein Gebrauch deines Namens ist nicht vollkommen. Das heißt, wie ich deinen Namen verwende oder wie ich diesen Namen mit Inhalt fülle, das ist absolut nicht vollkommen. Dein Name an sich, ja, aber wie ich ihn gebrauche, m-m. Und darum bitten wir mit dieser Bitte letztendlich, Gott, wir wollen mit dir reden wie mit unserem Vater Und wir bitten dich, dass du uns hilfst, dass das Gebet, was jetzt folgt, dass es deinem Namen Ehre machen möge. Wir bitten letztendlich um Hilfe, dass Gott unser Gebet leiten möge. Dass wir seinen Namen nicht auf eine Art verwenden oder in irgendeiner Form mit Inhalt füllen, die gar nicht seinem Wesen entspricht. Und gleichzeitig klingt schon an, dass nicht nur durch unser Gebet, was wir beten, Gottes Name Ehre gemacht werden soll, sondern durch unser ganzes Leben. Und deswegen folgt als nächste Bitte auch dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Letztendlich ist diese Bitte Ausdruck absoluter Hingabe. Sie sagt, überall auf der Welt soll Gottes Wille geschehen. Reich Gottes meint im Grunde genommen jede Handlung, jede Empfindung, jedes Wort, jedes Gefühl, jedes noch so kleine Ereignis auf Erden, das zu 100% dem entspricht, was Gott gefällt, was von Gott kommt, was er für gut erklärt. Und mit dieser Bitte sagen wir letztendlich, Gott, du sollst Herr sein über mein ganzes Leben, über jeden Bereich, über meine Wünsche, über meine Gefühle, über meine Sehnsüchte, Ziele, mein Ehrgeiz, meine Verletzungen, mein Stolz, meine Arbeit, meine Familie, mein Herz, mein Verstand. Und wir können die Liste einfach fortsetzen. Und gleichzeitig drücken wir schon aus, wir wollen auch aktiv daran beteiligt sein, dass Gottes Wille überall auf der Welt geschieht. Das, was wir für uns selber erkennen als Gottes Willen, wollen wir umsetzen und wollen wir in die Welt hineintragen. Wir wünschen uns, dass Gottes Wille geschehe. Und wir sagen, Gottes Wille geschehe und damit heißt es im Umkehrschluss nicht mein Wille oder nicht dein Wille. Und ich denke, spätestens an dieser Stelle wird uns nochmal deutlich, wie wichtig es ist, dass wir am Anfang des Gebetes Vater unserem Himmel sagen. Denn wenn ich nicht absolut davon überzeugt bin, dass Gott mein liebevoller Vater ist, mein mich liebender Vater, fürsorglich, großzügig, geduldig, wenn ich davon nicht überzeugt bin, dann bete ich diese Bitte mit Sicherheit nicht, mit aufrichtigem Herzen. Sie wird mir entweder im Hals stecken bleiben oder aber ich werde sie sagen, aber nicht so meinen. Denn wenn Gott eher willkürlich für uns ist, angsteinflößend, dann wäre ich ja dumm zu sagen, mach, was du willst, dein Wille geschehe. Ja, das würde ich ja auch nicht zu einem Menschen sagen, von dem ich weiß, der will mir nichts Gutes. Da sage ich ja auch nicht, übrigens, dein Wille darf in meinem Leben geschehen, wie du das möchtest. So etwas sage ich nur zu jemandem, von dem ich absolut überzeugt bin, dass er es sowohl gut mit mir meint, also die Absicht hat, als auch es gut mit mir macht, sprich die Fähigkeit hat. Und so verstehe ich die erste Hälfte des Vaters als eine Art Bestandsaufnahme meiner Beziehung zu Gott. Ist Gott für mich wirklich mein mich liebender Vater? Kann ich Gott vertrauen? Komme ich zur Ruhe? Und kann ich diese Bitten am Anfang so sprechen? Und erst, wenn wir uns Gott letztendlich hingegeben haben und ihn gelobt haben, gesagt haben, seinen Namen wollen wir groß machen, erst dann wenden wir uns dem zu, was unsere persönlichen Nöte sind. Und ich dachte erst so, boah, schon ganz schön mutig. Wir sagen, Gott, dein Wille geschehe und plötzlich soll ich formulieren dürfen, was ich denn will. Woher weiß ich denn aber, ob sich mein Wille mit dem Willen Gottes deckt? Und dann habe ich mich daran erinnert, dass wir ja am Anfang gebetet haben, dass Gott unser Gebet leiten möge, dass unser Wille, dass sein Wille zu unserem Willen werden möge und dass Gott uns aufzeigen möge, welche Wünsche er im Herzen trägt, dass sie zu unseren Wünschen werden mögen. Und ich denke, wir wollen bitten, dass Gott uns aufzeigen möge, welche Wünsche wir denn überhaupt in unserem Herzen tragen, denn oft sind wir so blind dafür. Und deswegen heißt die erste persönliche Bitte auch, unser tägliches Brot gib uns heute. Und ich muss ehrlich sagen, wenn ich so ganz frei meine erste persönliche Bitte hätte formulieren dürfen, ich hätte vielleicht um 1 Million Euro gebeten. Oder wenn ich schon um Brot gebeten hätte, dann hätte ich um Brot gebeten so viel, dass es für mein ganzes Leben reicht. Weil ums tägliche Brot zu beten heißt, ich muss jeden Tag ums tägliche Brot bitten. Und es ist wie so eine lästige To-Do, die niemals von meiner Liste verschwindet, weil sie einfach jeden Tag wieder darauf steht und es ist nicht sonderlich effizient. Was also ist der Sinn dieser Bitte? Nun ist es gar nicht so leicht, das Wort Brot zu interpretieren. Das haben viele Leute schon mit sehr kreativen Ideen probiert und auch ich kann es nicht 100% sagen. Aber am wahrscheinlichsten scheint mir, dass Brot all das meint, was wir wirklich in unserem Leben brauchen, also wirklich nötig haben. Weil Brot war weder damals noch heute der absolute, ich sag mal, Luxusartikel, sondern es stellt immer eine Art Grundbedürfnis dar. Und so ist meine Interpretation dieser Aussage, dass wir letztendlich Gott sagen, wir wissen so häufig als Menschen, was unser Auge reizt, was für uns vielversprechend aussieht, wovon wir uns Glück versprechen. Und das wünschen wir uns. Aber meistens ist hinter diesen Wünschen ein noch viel tiefer liegender Wunsch, den wir eigentlich haben. Nur meistens gehen wir gar nicht so tief in die Tiefe, wenn wir in uns selber hineingucken. So oft können wir gar nicht sagen, was wir denn eigentlich brauchen. Wir sagen vielleicht, Herr, schenk, dass ich weniger Schlaf brauche, damit ich all die vielen Aufgaben in meinem Leben bewältigen kann. Ja? Aber was eigentlich dahinter steht, ist, ich bin überfordert und vielleicht bräuchte ich eher den Mut, Aufgaben abzugeben und zu sagen, das ist nicht auch noch meine Verantwortung. Viele Menschen wissen gar nicht, was ihnen eigentlich genau gut tut. Und so ist für mich diese Bitte etwas Wunderschönes. Denn es ist eigentlich eine Einladung, dass Gott uns zeigen möge, was wir ganz tief in uns drin brauchen und nicht das, wovon wir uns sehr schnelle und auch meist oberflächliche Lösungen versprechen. Und das ist etwas, was nur Gott uns aufzeigen kann. Gleichzeitig erinnert tägliches Brot an eine Geschichte aus dem Alten Testament, als das Volk Israel in der Wüste unterwegs war und Gott sie mit Manna speiste. Das war ein Brot, das vom Himmel kam. Und dieses Brot war Speise für den Körper, ja, aber es war noch viel mehr als das, weil Gott durch dieses Brot, was er ihnen jeden Tag aufs Neue gab, die Beziehung zwischen den Israeliten und Gott formte. Und so war es auch letztendlich Speise für die Seele. Und das ist das, was Jesus Christus ausdrückt, wenn er im Neuen Testament sagt, ich bin das Brot des Lebens. Er sagt, ich bin Quelle des Lebens, ich bin das Leben selbst. Und wer in Beziehung zu mir lebt, der hat an der Fülle des Lebens Anteil. Und ich glaube, so dürfen wir an diesem Punkt so frei sein, all unsere Bitten vor Gott zu bringen. Wirklich alle, egal ob wir wissen, ob das jetzt angemessen ist oder nicht. Es gibt sehr viele Beispiele von Leuten, die in der Bibel um irgendwas gebeten haben und es war nicht angemessen. Aber Gott hat niemals gesagt, ab jetzt darfst du nie wieder um was bitten, weil es falsch war, sondern er hat angefangen, diese Bitten zu korrigieren und umzuformulieren. Und so sage ich mit dieser Bitte letztendlich auch Gott, ich wünsche mir, dass ich erkenne, was dein Wille ist und ich wünsche mir, dass das, wo ich etwas bete oder etwas möchte, was gar nicht dem entspricht, was du möchtest, dass du mit mir anfängst, diese Bitte neu zu formulieren, damit ich irgendwann erkenne, was der Wunsch hinter meinen Wünschen eigentlich ist. Wir bringen Gott unsere Bitten, aber wir tun es als Kinder, die vor ihrem Vater zur Ruhe gekommen sind und die Gott als den wahren Reichtum und als das wahre Glück erkannt haben. Und jetzt, nachdem wir uns dem zugewendet haben, was wir so ganz persönlich tief im Innern brauchen, wenden wir uns unseren Beziehungen zu. Und es mag auf den ersten Blick nicht so aussehen, aber letztendlich geht es um unsere Beziehung zu uns selbst, zu Gott, zu unseren Mitmenschen oder genauer formuliert um unser Bild von uns selber, unser Bild von Gott und von unseren Mitmenschen. In der nächsten Bitte heißt es, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. In dieser Bitte erkenne ich, ich mache oft Dinge, die sind einfach falsch, ob ich das möchte oder nicht. Ich mache Fehler und durch das, was ich tue, durch das, wie ich einfach bin, entsteht Schaden. Aber ich weiß, ich kann Gott um Vergebung bitten. Ich weiß, ich kann vor Gott meine Masken ablegen. Das ist das, wofür Jesus Christus am Kreuz gestorben ist. Der ist nicht am Kreuz gestorben, damit wir sonntags was zu tun haben und in die Kirche kommen können. Nein, Jesus ist gestorben, damit unsere Schuld vergeben kann und wir in eine Beziehung zu Gott kommen, in der wir mit ihm versöhnt werden. Und wenn das mein Selbstbild ist, ich bin ein Mensch, der schuldig ist und ich bin ein Mensch, der unverdiente Vergebung von Gott bekommen hat, dann sollte das auch mein Bild von dem Menschen neben mir sein. Er ist genauso ein Mensch, der wie ich Fehler macht und Schuld auf sich lädt. Und genauso wie ich bekommt er Vergebung von Gott, wenn er darum bittet. Wer von Gott Vergebung will, sie anderen aber nicht gewährt, der hat eigentlich nicht verstanden, was Vergebung im tiefsten Kern wirklich bedeutet. Und ich verstehe diese Bitte nicht als ein Hochrechnen, wer hat hier wem zuerst vergeben und wie viel und wann und wie oft, oder dass man sich Vergebung verdienen könnte, sondern ich glaube, dass das eigentlich ein Ausdruck einer Lebenseinstellung ist. Ich sage, mir ist vergeben, also vergebe ich auch. Und die Bitte drückt letztendlich für mich aus, dass Gott aufzeigen möge, wie viel wir von seiner Vergebung wirklich begriffen haben und dass wir wünschen, dass wir diese Vergebung in unserem Leben umsetzen und auch anderen vergeben wollen. Und ich weiß, dass das hart ist. Wenn uns jemand verletzt, dann wünschen wir ihm eher die Pest an den Hals, als dass wir vergeben wollen. Und wir denken so oft, Vergebung ist total der Prozess. Ich kann aus eigener Erfahrung sagen, ich glaube, dass Vergebung der Startschuss für einen Prozess ist, den ich Versöhnung oder Heilungsprozess nennen würde. Vergebung ist eine Entscheidung, die darauf basiert, dass man selber unverdiente Vergebung empfangen hat und diese ebenso unverdient jemandem anderen zukommen lässt. Vergebung ist letztendlich die Entscheidung, dass ich sage, ich möchte nicht, dass das Böse in dieser Sache das letzte Wort hat, sondern ich möchte, dass das Gute das letzte Wort hat. Und so werden wir direkt geführt zu der nächsten Bitte. und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Auch das ist nicht leicht für uns zu verstehen, weil wir denken, warum um alles in der Welt sollte Gott uns in Versuchung führen? Und in der Tat ist es etwas unglücklich übersetzt, der Vers. Wir finden, aber selbst wenn wir das nicht herausfinden könnten im Urtext, finden wir in der Bibel ganz eindeutige Stellen, die sagen, Gott verführt uns nicht zum Bösen. Zum Beispiel in Jakobus 1,13 heißt es, wenn ein Mensch in Versuchung gerät, soll er nicht sagen, Gott hat mich in Versuchung geführt. So wie Gott nicht zum Bösen verführt werden kann, so verführt er auch niemanden dazu. Gott hat keinerlei Interesse daran, dich oder mich zum Bösen zu verführen. Im Gegenteil, er ist derjenige, der uns in Versuchung hilft, in Versuchung, die vom Bösen kommt. Eine andere Stelle sagt in 1. Korinther 10,13, aber Gott ist treu, der euch nicht versuchen lässt über eure Kraft, sondern macht, dass die Versuchung so ein Ende nimmt, dass ihr es ertragen könnt. Und so verstehe ich diese Bitte, dass wir anerkennen, es gibt Böses in dieser Welt. Und die Bibel nennt Satan als Ursprung dieses Bösen. Und dieses Böse will einfach Einfluss nehmen. Es ist da, es will Einfluss nehmen auch auf mich und mein Leben. Und darum beten wir, dass Gott uns die Kraft schenken möge, in jeder Lebenslage an Gott festzuhalten und Widerstand zu leisten gegen das Böse. Das Böse soll nicht das letzte Wort sagen. Wir bitten, sondern erlöse uns von dem Bösen. Letztendlich sagen wir, Herr, schütze uns von dem Bösen, was von außen kommt. Und genauso schütze uns von dem Bösen, was aus uns selber herauskommt. Und ganz am Ende ist in manchen Handschriften des Neuen Testamentes noch dieser Nachsatz eingefügt worden. Der ist in den frühesten Schriften nicht zu finden, aber eingefügt worden und letztendlich im Gebet übernommen worden, weil er das Gebet so unglaublich wunderbar abrundet. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Es ist die Erinnerung daran, dass Gott die stärkste Macht ist und dass er das letzte Wort hat. Und es ist die Erinnerung daran, dass Gott uns auch verheißen hat, dass das Böse einmal ein Ende nehmen wird. Jetzt ist natürlich die Frage, was machen wir damit? Das Problem beim Beten ist ja meistens, dass das, was wir über Gebet wissen, bei Weitem das übersteigt, was wir von Gebet umsetzen. Die Umsetzung ist das, was uns am schwersten fällt. Denn wir beten ja eigentlich gerne. Leider passiert es nur oft, dass wir anfangen zu beten, wir erinnern uns an unsere Probleme und dann fangen wir an, diese Probleme zu wälzen und wir baden im Selbstmitleid und dann schweifen die Gedanken ab und irgendwann fällt uns ein, oh, ich war ja am Beten, also sagen wir am Ende noch Amen und gehen dann etwas frustriert in den Alltag zurück mit dem Gedanken, dass Gebet eigentlich ja gar nicht so richtig hilft. Wobei, was wir gemacht haben, gar nicht wirklich Gebet war, sondern ein Herumwälzen unserer Probleme. Und falls du einfach sagst, ich bin irgendwie unzufrieden mit dem, wie ich bete, wann ich bete, wie oft ich bete oder einfach was Gebet in meinem Leben macht, dann kann ich dich eigentlich nur beglückwünschen. Dann stehst du an einem ähnlichen Punkt wie ich vor gar nicht so langer Zeit. Und ich kann dir sagen, es steht dir ein großes Abenteuer bevor, denn was Gott uns verheißt, ist, dass Gebet unser Leben verändert. Ich durfte nur leider selber feststellen, dass es mit diesem aufrichtigen Wunsch, ich wünsche mir mehr zu beten, ich wünsche mir mehr Kraft in meinem Gebetsleben, dass es mit dem Wunsch nicht getan ist. Ich hatte diese leicht naive Vorstellung, dass Gott ja vielleicht einfach diesen Wunsch hören und dann einen Knopf drücken könnte, damit irgendwas sich verändert. Und Gott hat mir sehr deutlich gemacht, nein, Marie, so funktioniert das nicht. Ich bin auf deine Mithilfe angewiesen. Und ich nenne es so. Wir können Gott darum bitten, dass unsere Gebete kraftvoller werden, dass wir viel tiefere Gemeinschaft mit Gott in unseren Gebeten haben. Und das tut er gerne. Aber es gibt, ich nenne es mal Gewohnheiten, einen gewissen Rahmen, an dem wir mithelfen müssen, damit es auch geschieht. Und so ist das Erste, was ich uns mit auf den Weg geben möchte, was die Gewohnheiten angeht, dass wir erstklassige Zeit für Gott freimachen müssen. Lars und ich, wir werden manchmal ein bisschen, dafür belächelt oder es ist schon vorgekommen, dass wir, weil wir sehr volle Terminkalender haben, uns zum Ende eines Monats hinsetzen und für den gesamten nächsten Monat planen, wann wir uns treffen. Das wurde unromantisch genannt. Und ich habe so ganz spontan, als das gesagt wurde, aus dem Bauch raus geantwortet, weißt du, wer es in meinen Terminkalender schafft, darf sich geehrt fühlen. Und darum geht es letztendlich auch. Wenn ich Dinge dem Zufall überlasse, wann habe ich noch ein bisschen Zeit übrig? Werde ich keine Zeit übrig haben, die verplant sich von ganz alleine. Was wir also machen, wenn wir uns hinsetzen und planen, wann sehen wir uns, wann haben wir wirklich Zeit füreinander, dann sagen wir uns gegenseitig, wir haben Priorität füreinander. Und wir wollen nicht irgendwelche Zeit frei machen, wenn wir total müde sind oder voll gestresst zwischen zwei Terminen und am besten nur 5 Minuten, sondern wir sagen, nein, wir geben einander erstklassige Zeit, wenn wir wirklich fit sind, wenn wir was miteinander anfangen können, wenn wir einfach wach sind und wirklich tiefe, echte Gemeinschaft leben können. Das sind die Zeiten, die wir füreinander reservieren. Und so ist es letztendlich auch mit Gott, wenn du den ganzen Tag über so voll geplant bist. Und ich würde behaupten, dass Geschäftigkeit unsere große Herausforderung heutzutage ist. Ja, wir arbeiten noch im Zug und wir arbeiten im Café und wir telefonieren auf dem Weg zum Bahnhof und was auch immer, nehmen Arbeit noch mit nach Hause. Wenn wir Gott immer nur zwischen irgendwelche Termine quetschen, dann wird es nie zu diesen, wie soll ich sagen, diesen richtig tiefen Begegnungen kommen, bei denen wir wach sind und Zeit dafür haben, erstmal zur Ruhe zu kommen und wirklich mit Gott ganz tief ins Gespräch zu kommen. Lars und ich, natürlich schreiben wir uns spontan SMS, rufen uns spontan an, sehen uns manchmal, wenn wir es nicht geplant haben. Ja, und so ist es auch mit Gott. Das heißt nicht, du brauchst eine halbe Stunde am Tag und sonst darfst du nicht mit Gott reden, überhaupt nicht. Nur überlass es nicht dem Zufall, ob ihr miteinander redet oder nicht, sondern macht erstklassige Zeit für Gott frei. Die zweite Gewohnheit ist, ihr braucht einen Ort, der euch zur Ruhe führt. Wir sagen immer so schön, ach, wir können Gott ja nicht nur in der Kirche begegnen, sondern überall. Und das ist auch so und das ist genial. In der Theorie kann jeder Ort zu einer Gebetsstätte werden. Das kann dein Sitzplatz im Zug sein, das kann dein Lieblingscafé oder irgendein Ort im Park sein. Aber für dich ist nicht jeder Ort als Gebetsort geeignet. Warum? Weil du am besten weißt, was dich wirklich zur Ruhe führt. Du weißt auch, was dich ablenkt und das ist etwas, was du vermeiden solltest. Du allein weißt, welchen Zugang du zu Gott hast und wie du ihm am besten begegnen kannst. Und darum ist diese wunderschöne Herausforderung an dich, einen Ort zu finden, der dich zur Ruhe führt. Und das Dritte ist, ich nenne es einen Gebetsplan. Und vielleicht fangt ihr da genauso an zu schwitzen wie ich, weil ich so gedacht habe, Gebetsplan, das klingt sowas von trocken und mechanisch. Wozu um alles in der Welt braucht man einen Gebetsplan? Und ich muss sagen, die Frage habe ich mir vor kurzem in einem anderen Zusammenhang gestellt, nämlich als ich im Fitnessstudio war, im McFit, und einer von diesen hypermotivierten Fitnesstrainern mir einen Fitnessplan andrehen wollte. Und ich habe dem nur gesagt, wozu brauche ich denn bitte schön so einen Fitnessplan? Ich weiß schon selber, was ich hier tue. Und dann habe ich mich so ein bisschen dabei beobachtet und habe gemerkt, na gut, eigentlich mache ich nur das, was mir halt Spaß macht oder was ich schon halbwegs kann. Ich gehe meistens in den Raum mit den Hanteln, hantiere da ein bisschen rum, gehe wieder nach Hause und fühle mich gut, weil ich Sport gemacht habe. Genau. Stellt man mich aber auf ein Laufband, ja, dann fange ich nach 2 Minuten an zu schnaufen, wie so ein Walross. Ich merke, ich fange an zu schwitzen, nick mir, nee, das mag ich jetzt gar nicht. Und was mache ich? Ich gehe entweder in den Hantelraum oder direkt nach Hause. Der Fitnessplaner hatte also recht, ohne so einen Plan würde ich nicht ausgewogen trainieren. Ich mache nur das, was ich kenne oder was mir Spaß macht. Und letztendlich ist es beim Beten ein Stück weit auch so. Jedem von uns fallen gewisse Aspekte des Gebetes leicht und andere wiederum überhaupt nicht. Manche von uns sind so bescheiden und denken, sie können Gott ja auf gar keinen Fall mit ihren eigenen Bitten belästigen, dass sie über das Loben niemals hinauskommen. Und natürlich freut Gott sich an Lob, keine Frage. Aber er will auch wissen, was dein Herz bewegt und er will wissen, was du für Probleme hast. Er möchte all diese Dinge hören. Andere wiederum, die kommen gar nicht auf die Idee zu loben, die fangen gleich mit ihrer Wunschliste für den Weihnachtsmann an und kommen aus dem ganzen Bitten nicht mehr heraus. Andere zeigen gerne anderen, wie fehlerhaft sie sind, aber sie wollen es absolut nicht einsehen, dass sie selber auch Schuld auf sich geladen haben und sie haben keinerlei Interesse daran, Gott ihre Sünden zu bekennen. Andere wiederum haben so ein schlechtes Bild von sich selber, dass sie den ganzen lieben langen Tag nichts anderes machen, als zu bekennen, was für böse, böse, böse Sünder sie sind. Und sie fangen an, Dinge Sünde zu nennen, die Gott nicht mal Sünde nennt. Manche Menschen verharmlosen das Böse auf dieser Welt so sehr und denken, sie seien unbesiegbar und nichts auf dieser Welt kann sie zu Fall bringen. Andere wiederum malen den Teufel an die Wand, wie wir so schön sagen, und wittern das Böse in jeder noch so guten Sache. Egal, welche Tendenz wir haben, ohne einen, wie soll ich sagen, einen ganzheitlichen Gebetsplan werden wir unausgewogen beten. Und wenn wir unausgewogen beten, dann werden wir niemals das volle Potenzial von Gebet erleben können. Und natürlich macht keine Vorlage, kein Ort, keine Zeit und kein Plan der Welt an sich eine tiefere Beziehung zu Gott. Aber ohne einen Ort und eine Zeit und eine Art von Plan werden wir eben das Wesen und Potenzial von Gebet nicht ganz ausschöpfen können. Und am Ende werden wir Gebet doch wieder den Leuten überlassen, die es halt besser können als wir. Was ist denn nun aber das Wesen oder Potenzial, wie ich es gerade genannt habe, von Gebet, magst du fragen? Und ich will uns erinnern an einen Vers, der ganz am Anfang in der Einleitung Jesu vorkam. Denn euer Vater weiß, was ihr bedürft, bevor ihr ihn bittet. Und ich fand diese Aussage krass. Es sagt uns nämlich so deutlich, dass Gebet nicht dazu da ist, unsere Sprechmuskeln zu trainieren, ja? Oder Gott über irgendwas zu informieren oder ihn an irgendwas zu erinnern, was er bei all seiner Allwissenheit ja vielleicht vergessen haben könnte. Es geht nicht darum, mechanisch Bitten vorzubringen oder irgendwelche Anweisungen zu erhalten, was wir tun sollen. Das Wesen von Gebet geht so viel tiefer und ich habe es einfach mal so genannt. Gebet ist der Weg, wie wir Gemeinschaft mit Gott haben und die Weisheit erhalten, wie wir unser Leben gestalten können. Das ist es, worum es bei Gebet geht. Es geht um Gemeinschaft, es geht um Bau von Beziehung. Und deswegen können wir es nicht denen überlassen, die es so besonders gut können, sondern jeder für sich muss Gebet in sein Leben integrieren, wenn er oder sie möchte, dass Gebet und das Tiefe in Beziehung zu Gott zunimmt. Und es ist auch der einzige Weg, wie du Weisheit erhältst, wie du dein Leben gestalten sollst. Christsein bedeutet nicht, die Bibel auswendig zu lernen. Da ist auch wieder nichts falsch dran. Aber an so vielen Stellen gibt uns die Bibel gar nicht die genaue Handlungsanweisung, sondern eher Prinzipien. Und die müssen wir auf unsere Lebenswelt anwenden. Weisheit von Gott bekommen wir nicht, wenn wir ihm 1,5 Minuten am Tag unser Ohr leihen, während wir bei McDonald's an der Dame- oder Herrentoilette anstehen. Gott kann so eine Zeit nutzen, um zu uns zu reden, gar keine Frage. Aber diese Weisheit, die aus Tiefe und aus Beziehung kommt, die erhalten wir, wenn wir wirklich Zeit für Gott freimachen. Gebet ist Gespräch, es ist Dialog. Wir empfinden es oft als eine Art Monolog. Ja? Nur wir sind am Reden, weil wir das so schwer finden, Gottes Stimme zu hören. Und ich kann darauf jetzt nicht mehr wirklich eingehen, kann euch aber versprechen, für die, die bei der Gemeindefreizeit dabei sind, genau darum soll es gehen. Wie hören wir eigentlich Gottes Stimme in unserem Alltag? Und wie bekommen wir diese Weisheit, gerade auch in Situationen, wo wir nicht mal noch eine Stunde beten können, ja, also weil wir uns einfach sofort zum Beispiel entscheiden müssen, wie bekommen wir diese Weisheit von Gott für unseren Alltag und unser Leben? Darum soll es bei der Gemeindefreizeit gehen. An dieser Stelle genügt es vielleicht zu sagen, der Heilige Geist ist derjenige, der uns das Beten lehrt. Und das ist ein Beten, das über jede Vorlage und jeden Plan wirklich hinausgeht. Aber er braucht eine Erlaubnis und er braucht einen Rahmen, innerhalb dessen er wirken darf. Und den zu schaffen, das ist deine und das ist meine, wie ich finde, sehr wunderschöne und ganz persönliche Aufgabe, der du dich widmen musst. Es führt wirklich kein Weg dran vorbei, wenn du sagst, ich möchte mehr von Gott in meinen Gebeten, ich möchte mehr von Gott in meinem Leben. Und es ist gleichzeitig nicht nur deine Aufgabe, sondern Gemeinschaftsaufgabe. Ihr habt vielleicht gesehen, das Vaterunser heißt nicht mein Vater, gib mir mein Brot, mach, sondern es ist in der Wir-Form geschrieben. Und es bedeutet, dass Gott zu erkennen, seinen Willen zu fragen, ihn zu loben und zu beten, dass sein Wille auf Erde geschehe, das ist eine Gemeinschaftsaufgabe. Es braucht nun mal mehr Augen als einfach nur meine beiden, um Gott erkennen zu können. Mit 2 Augen sehe ich nicht so viel wie mit, keine Ahnung, wie viel wir jetzt sind, aber ich sage einfach mal mit 40 Augenpaaren. Ja? Da gibt es viel mehr zu entdecken und ich kann Gott, der so groß und facettenreich ist, gar nicht allein erkennen. Und so ist auch Beten Gemeinschaftsaufgabe. Das ist das, was wir hier gemeinsam machen wollen, aber noch viel mehr in unseren Hauskirchen. Und es ist auch ein Stück weit, finde ich, Erleichterung, sagen zu können, ich kann im Gebet mit anderen auch lernen, was Gebet eigentlich bedeutet. Wir können füreinander beten. Und wir können einander stärken auf dem Weg, den wir gehen. Und Lionel hat es schon angekündigt. Ich habe eine kleine, wie ich es nenne, Anleitung ist eigentlich zu viel gesagt. Ich hatte nur so die Befürchtung, wenn wir jetzt alle von hier fortgehen, dann haben wir irgendwie Wissen erneuert oder Wissen angehäuft und in der Umsetzung wird sich vielleicht am Ende doch nicht viel ändern. Und ich habe dann einfach aufgeschrieben, wirklich ganz, ganz kurz, und ihr findet es in diesem Programmheft, wie wir praktisch beten können. Und es sind 2 Punkte zur Vorbereitung. Eben such dir eine gute Zeit aus, erstklassige Zeit und einen Ort. Und dann habe ich zu jedem Vater unser Vers oder Aspekt nochmal kurz aufgeschrieben, was ich letztendlich gesagt habe. Auch hier gilt, das allein wird in euch nicht Gebet zum Leben erwecken. Ja? Es ist wirklich nur eine Orientierung, die wir jetzt selber mit Leben füllen müssen und wo wir dem Heiligen Geist erlauben dürfen, dass er unsere Gebete formt. Was mir wirklich wichtig ist, ist, dass ihr verstanden habt, dass es beim Beten wirklich um Beziehung geht und dass das, was ganz am Anfang steht, nämlich Vater unser im Himmel, das eigentlich das Allerwichtigste ist. Es ist nicht leere Phrasenreden, sondern es ist Zwiegespräch zwischen dir und zwischen deinem Vater. Und wir wollen jetzt eine Zeit des Gebetes haben, die wird einfach leise sein. Das heißt, du kannst jetzt 10 Minuten lang für dich beten und du kannst anfangen, auf die Rückseite von diesem Zettel Dinge aufzuschreiben, die dir vielleicht auffallen, irgendwas, was dich angesprochen hat. Du kannst gerne auch das hier durchgehen, was hier steht. Es ist eigentlich egal. Die Zeit ist wirklich für dich, dass du jetzt im Gebet einfach das vor Gott bringst, was dich berührt. Und du kannst diesen Zettel später mit nach Hause nehmen und kannst schauen, was daraus einfach entsteht. Wir wollen ein Lied singen und dann wollen wir eine Gebetszeit haben, die nochmals wieder durch ein ruhiges Lied abgeschlossen wird. Und ich möchte gerade einfach ein Gebet sprechen, dass Gott die Zeit segnen möge, die wir haben. Gott, ich danke dir dafür, dass du uns selber das Beten beibringst, dass Jesus nicht damals gesagt hat, beten kann man nicht lernen, sondern dass Jesus uns den Weg gezeigt hat, wie wir in ein ganz persönliches Zwiegespräch mit dir kommen können, Herr. Und ich bete, dass du jetzt unsere Gedanken leitest, dass du uns wirklich aufzeigst, was an diesem vielen, was heute gesagt wurde, was du uns beibringen möchtest, was du in unserem Leben verändern möchtest. Ich bitte dich, dass du unsere Herzen anrührst und dass du uns zeigst, dass du lebendig bist und dass du auf unsere Gebete antwortest und dass wir sehr wohlfähig sind, deine Stimme zu hören. Ich bete, dass du jeden Einzelnen wirklich anrührst und ja, dass wir eine neue Erkenntnis von dir bekommen können oder etwas, was wir schon längst wissen, endlich neu erfahren. Dir sei die Ehre. Amen.